Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Und dann nimmt man nur Fagus sylvatica, unsere heimische Waldbuche oder Rotbuche, und schaut mal, was es da an Laubformen gibt, also rotlaubige Arten wie Atropurpurea, Atropunicea, oder dann gibt es geschlitztblättrige Baumarten wie Laziniata oder Asplenifolia, die ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Kronenbild da entwickeln. Dann gibt es säulenförmige Buchenarten, es gibt die Süntelbuche, die ganz wild wächst, es gibt die Trauerbuchen, die also da ganz eigenartige Bilder, wenn sie alt werden, erzeugen und Stimmungen erzeugen damit auch.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung geht es um Bäume, um Stadtbäume. Welche Bäume werden in der Zukunft in den Städten wachsen? Einerseits lieben wir die Bäume in unseren Stadtparks und auch in unseren Straßen. Andererseits geben wir ihnen nur sehr wenig Raum. Die Wuchsbedingungen werden immer schlechter und in Zeiten des Klimawandels sind Stadtbäume zunehmend gefährdet. Sie hören zwei Spezialisten zum Thema. Philipp Ludwig von der Leibniz-Universität Hannover interviewt Professor Dr. Stefan Pauleit aus Freising. Dort leitet er den Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung an der Technischen Universität München.
Herr Pauleit, Sie beschäftigen sich mit der Entwicklung nachhaltiger Natur- und Kulturlandschaften. Dazu gehören auch unsere Städte. Die Anpassung der Städte an den Klimawandel ist dabei ein Teilaspekt, zu dem Sie forschen. Uns würde interessieren, wie Sie während Ihres beruflichen Werdeganges zu diesem Forschungsthema gekommen sind.
Ich habe von 1981 bis 1987 Landespflege an der TU München in Weihenstephan studiert. Ich habe damals eigentlich den Wunsch gehabt, etwas im Umweltbereich zu tun. Es war ja die Hochzeit sozusagen der ökologischen Bewegung, die 80er Jahre. Und habe mich dann im Studium eher in Richtung Landschaftsplanung und Ökologie, Landschaftsökologie vertieft. Ich habe dann, wie schon erwähnt, eben angefangen, mich mit Bäumen zu beschäftigen. Und über das Thema bin ich dann insgesamt zur Stadtökologie gekommen. Dann habe ich meine Doktorarbeit auch in der Zeit angefangen. Da haben wir uns mit einem methodischen Ansatz beschäftigt, der sich Strukturtypenkartierung nennt, um zu ökologischen Zielen und Strategien für die Stadtentwicklung zu kommen und eben das in die Stadtplanung sozusagen hinein zu integrieren. Dann bin ich anschließend für 5 Jahre nach England gegangen, habe da eine lange Zeit an der Universität Manchester davon dann gearbeitet und bin von da aus dann nach Kopenhagen weitergegangen, nochmal für 5 Jahre, hatte da die Chance, eine Professur zu erlangen, die sich Landschaftsarchitektur mit speziellen Aufgaben in der Pflanzenverwendung nannte. Also da konnte ich dann auch wieder meine Kenntnisse über Stadtbäume mit einbringen, habe aber auch weiterhin eben die stadtökologischen Themen da bearbeitet und war immer auch in der Ausbildung von Landschaftsarchitekten mit dabei.
Sie beschäftigen sich viel mit Bäumen. Sehen Sie dabei nur die funktionalen Eigenschaften eines Baumes oder auch seine emotionalen Werte?
Ja, also ich selber beschäftige mich zwar in der wissenschaftlichen Arbeit sehr stark mit diesen ganzen ökologischen Leistungen, die die Bäume bringen können, und wir untersuchen das immer tiefer und tiefer gehend. Also jetzt stecken wir Nadeln in die Bäume und versuchen da den Wasserstrom zu messen, der durch die Bäume läuft und dergleichen mehr, und das fasziniert mich auf jeden Fall. Ich liebe Bäume. einfach. Das ist für mich etwas, das weit darüber hinausgeht, über diese ganzen wissenschaftlichen Fragestellungen. Auch wenn ich sozusagen über die Wissenschaft zum Baum gekommen bin. Also das geht zurück auf meine Diplomarbeit, in der ich damit beschäftigt habe, wie es Bäumen in der Stadt geht, speziell in der Stadt München. Ich hatte vorher ganz wenig Ahnung von Bäumen, also ich kannte fast keine Baumart und hatte dann das große Glück, dass ich auf eine Kartierung zurückgreifen konnte, wo da schon alles drinnen stand, wie die Bäume heißen, und habe dann angefangen, also mich eben mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann hatte ich einen Lehrer, der mich da betreut hat, der eben selber wirklich ein fantastischer Dendrologe war, also ein Baumkundler war. Der hat mich in Arboreten mitgenommen, also in Gehölzsammlungen mitgenommen und andere Parkanlagen. Wir haben Exkursionen mit Studenten gemacht.
Die Erfahrungen der letzten Sommer bestätigen die Prognosen und Befürchtungen zum Klimawandel. Gerade in den Städten macht sich dies bemerkbar. Die Städte heizen sich ganz besonders stark und schnell auf und die Trockenheit macht der Vegetation dort ganz besonders zu schaffen. Welchen Stellenwert haben die Straßenbäume im Straßenbegleitgrün in unseren Parks als Alleen oder in den Stadtwäldern? Was können sie zur Regulierung des Stadtklimas beitragen?
Häuser und Straßen können Sonneneinstrahlung in Wärme umwandeln, speichern und sie nachts wieder ausstrahlen und dadurch erwärmt sich die Luft eben besonders stark. Und es entsteht der sogenannte Wärmeinsel-Effekt, der sich besonders nachts in erhöhten Lufttemperaturen ausprägt. Das Grün setzt demgegenüber den Großteil der eingestrahlten Sonnenenergie in Verdunstung um und kann es weniger speichern. Und deswegen erwärmt sich über Grünflächen, ob das jetzt Parkanlagen sind, Wälder oder auch anderes Grün im Siedlungsbereich, die Luft weniger. Dieser Effekt ist schon seit langer Zeit bekannt. Es gibt Messungen zum Beispiel im Berliner Tiergarten, wo man festgestellt hat, schon in den 70er Jahren, dass also die Lufttemperaturen in diesem Tiergarten im Jahresdurchschnitt um 2 bis 3 Grad niedriger sind als in angrenzenden dicht bebauten Stadtvierteln. Dasselbe gilt für andere große Parkanlagen in München, zum Beispiel für den Englischen Garten. Damit ist im Grunde in so großen Parkanlagen dieselbe Temperatursituation gegeben wie im Umland einer Stadt. Das heißt also, dieser Wärmeinsel-Effekt wird vermindert bis ausgeglichen in diesen großen Parkanlagen. Man hat aber auch festgestellt bei solchen Untersuchungen, dass die Reichweite von dieser Temperaturminderung in die angrenzende Bebauung nicht besonders groß ist. Im besten Falle hat man beim Tiergarten festgestellt, dass es mal bis zu 1 Kilometer weit in die angrenzende Bebauung hinein verminderte Temperaturen gegeben hat. Aber in der Regel reduziert sich das doch auf 100, 200, 300 Meter und ist dann auch noch sehr stark davon abhängig, wie ist die Topografie, kann Kaltluft überhaupt abfließen, wie ist die umgebende Bebauung, gibt es da also Korridore, durch die diese Kaltluft eben überhaupt in die angrenzende Bebauung fließen kann. Worauf es also dann vor allem ankommt, ist eben, dass man eine angemessene Durchgrünung in der Stadt hat, also in den eigentlichen bebauten Bereichen. Wenn man jetzt sich die unterschiedlichen Formen des Grüns anschaut, also Bäume, Rasen, Blumenrabatten oder vielleicht auch Wasserflächen, dann kann man feststellen, dass Bäume eben eine besonders große regulierende Leistung haben. Also das heißt, sie sind besonders effektiv, um diese Temperaturverminderung zu erreichen. Und der Grund dafür ist, dass auf der einen Seite eben Bäume eine besonders große Blattmasse haben und damit besonders viel Energie, Sonnenenergie in Verdunstung umsetzen. Und das andere ist, dass sie eben als dreidimensionale Struktur sehr gut verschatten. Und das tut eine Rasenfläche nicht. Das ist besonders wichtig auch für den Menschen, der sich im Freiraum aufhält, weil er eben nicht nur die Lufttemperatur wahrnimmt, wenn er durch die Straße geht oder über einen Platz geht, sondern die Wärmeempfindung, die er hat, ist eine Summe oder ein Produkt aus der Lufttemperatur, dem Wind, den er wahrnimmt, der Luftfeuchtigkeit, es kann schwüler sein oder weniger schwül sein und vor allem eben auch der direkten Sonneneinstrahlung. Also das ist für denjenigen, der sich auf einem Platz aufhält, eigentlich die wichtigste Größe. Und alles 4 zusammen eben führt dann zu einem thermischen Empfinden, das man auch als thermischen Komfort bezeichnet. Und Bäume sind da eben besonders wichtig, weil sie eben durch die Verschattung die direkte Sonneneinstrahlung zu einem großen Teil vom Körper fernhalten. Die Masse spielt schon eine sehr große Rolle, nämlich gerade das Grünvolumen, also das auf die Gesamtstadt bezogen, eben letztendlich dafür ausschlaggebend ist, im Wechselspiel mit der Bebauung, wie groß die städtische Überwärmung ist insgesamt. Aber einem ganz konkreten Ort, in einem Freiraum, kann ein Baum sehr viel leisten, eben indem er Schatten spendet und man darunter dann also die Überwärmung viel weniger spürt als gleich 5 Meter oder 10 Meter daneben, wenn man auf einer versiegelten Straße oder einem versiegelten Platz sich aufhält.
Einige Bäume haben unter der lang anhaltenden Trockenheit des letzten Sommers ganz besonders stark gelitten. Andere wiederum haben sich augenscheinlich gut mit dem trockenen Boden arrangieren können und zeigen nur wenig Vitalitätsverluste. Welche Baumarten sind Ihrer Erkenntnis nach besonders vom Klimawandel betroffen, können möglicherweise in den kommenden Jahren aus unseren Städten ganz verschwinden? Und welche neuen fremdländischen Arten könnte es bald in unseren Städten mehr geben, die zukunftsfähiger sind bezüglich des Klimawandels und der Resistenz gegenüber Trockenheit?
Grundsätzlich unterscheiden sich die meisten städtischen Wuchsstandorte für Bäume erheblich von den Wäldern, in denen sie sich entwickelt haben über lange Zeiträume. Natürlicherweise wachsen sie unter Bedingungen, wo die Böden offen sind, gut mit Wasser versorgt sind, wo der Wurzelraum mit Sauerstoff versorgt wird, also wo sie nicht eingeschränkt sind in ihrem Wurzelraum. Sie wachsen in einem Bestandsklima, wo sie sich gegenseitig schützen. Die Situation ist dagegen in Städten eine ganz andere, besonders wenn es sich um Bäume handelt, die eben im Straßenraum oder auf Plätzen gepflanzt werden, also auf den extremeren Standorten. Der Wurzelraum ist sehr eng begrenzt. Oft gibt es Baumscheiben, die nicht größer als 2x2 Meter sind und vielleicht nur 1 Meter tief. Die Luft ist heiß und trocken, es gibt viel Rückstrahlungswärme von den Pflasterflächen. Das ist eben eine schlechte Wuchsvoraussetzung für die Bäume. Und dann kommen Überwärmungserscheinungen, Hitzewellen, Dürreereignisse vor allem, die die Bäume noch zusätzlich stressen. Es ist bereits heute so, dass Bäume in Straßenräumen oft eine eingeschränkte Vitalität haben, eben weil die Wuchsverhältnisse nicht so gut sind. Man kann heute schon feststellen, dass sie den Wurzelraum sich nicht erschließen können, um sich das entsprechende Wasser zu holen. Wenn jetzt noch eine Dürre dazukommt und sich diese Effekte auch in Zukunft noch verstärken werden, dann werden wir ernsthafte Probleme mit unseren Straßenbaumbeständen und den Baumbeständen auf Plätzen eben erleben. Wir haben selber Messungen dazu durchgeführt in Untersuchungen in München und Würzburg, wo wir das auch feststellen können, dass sich diese Standortverhältnisse im Wuchsverhalten entsprechend niederschlagen. Also wir haben Bohrkerne entnommen von den Bäumen, wo man genau sehen kann, wie sie auf die Trockenheiten reagieren. Wir haben zusätzlich auch noch gemessen, wie viel Wasser sie verbrauchen und wie sie diesen Wasserverbrauch einschränken oder nicht einschränken, wenn sie in eine Trockenheitsperiode hineinkommen. Also wir können das selber ganz gut dokumentieren, wie sie sich verhalten unter Dürre. Und man kann eben schön feststellen, dass die Baumarten sich da unterschiedlich verhalten. Besser zurecht, ganz pauschal gesagt, kommen die Baumarten mit der Dürre, die natürlicherweise sich in Gegenden entwickelt haben, in Lebensräumen entwickelt haben, wo die Standortverhältnisse ähnlich sind den innerstädtischen Lebensräumen. Das können Lebensräume in Deutschland sein, also es muss nicht immer unbedingt eine Baumart sein, die aus anderen Regionen der Welt zu uns gebracht worden ist, aber es müssen eben Standorte sein, die vor allem trocken und vielleicht auch heiß sind. Wenn man aber etwas weiter schaut in die Welt, dann findet man solche Standorte zum Beispiel in Südosteuropa, im Kaukasus, in Zentralchina oder auch in den östlichen Vereinigten Staaten. Also dort gibt es heiße und trockene Sommer, auch lange Sommer, wo Bäume sich entsprechend angepasst haben an diese Standortverhältnisse. Wichtig ist dabei allerdings auch immer, und deswegen habe ich nur solche Regionen jetzt genannt, es gibt auch andere natürlich, zum Beispiel den Mittelmeerraum, wo es auch trockene und heiße Sommer gibt. Aber wichtig ist für unsere Bäume ja auch immer, dass sie noch gleichzeitig an den Frost angepasst sind.
Das hört sich so an, als würden unsere typischen Waldbaumarten langsam aus unseren Städten verschwinden. Und wie aus Ihren Ausführungen deutlich wurde, forschen Sie und auch andere Institute viel zu sogenannten Klimabäumen, die also mit diesen Standorten heißer werdender und trockener werdender Städte gut zurechtkommen. Welche Bäume sind das? die uns in den nächsten Jahren vielleicht häufiger im Stadtbild begegnen werden.
Die Zusammensetzung der Baumarten in der Stadt wird sich verändern müssen, meines Erachtens, wenn wir gesunde und leistungsfähige Baumbestände auch in Zukunft haben wollen. Also bei uns sind ja in den Städten besonders populär zum Beispiel die Winterlinde. Und das ist eine tolle Baumart. Man kann sie gut vermehren. Sie ist auch robust, also im Großen und Ganzen schon an städtische Verhältnisse angepasst. Sie hat natürlich eine tolle Kronenform. Man kennt sie aus Barockgärten, man kann sie schneiden und in vielfältiger Form eben anpflanzen. Sie gibt sehr schön einheitliche Alleen. Also deswegen lieben wir diese Baumart so sehr und ähnliche Baumarten. In unseren Untersuchungen haben wir die Winterlinde mit der Silberlinde verglichen und dabei festgestellt, dass die Winterlinde mit Dürreereignissen deutlich weniger gut zurechtkommt als die Silberlinde, die ja aus einer Klimaregion kommt, in der sie eben natürlicherweise schon an solche Verhältnisse angepasst ist. Die Winterlinde kann ihren Wasserverbrauch weniger gut regulieren, verdunstet damit zu viel Wasser, wenn der Boden es eigentlich gar nicht mehr hergibt. Das schlägt sich dann vor allem in einer verminderten Wuchsleistung in den folgenden Jahren nieder. Die Silberlinde dagegen schränkt ihren Wasserverbrauch ein, wenn es sehr trocken wird, und kann dafür aber dann wieder gut weiterwachsen, wenn sie wieder Wasser zur Verfügung stehen hat und ist insgesamt gesünder und insgesamt auch wuchskräftiger. Und das ist eben für die Zukunft eben zu beachten. Wir haben das auch bei anderen Baumarten festgestellt und mussten eben leider feststellen, dass Baumarten wie die Winterlinde, aber auch zum Beispiel der Bergahorn oder die Rosskastanie oder die Hainbuche sich in Zukunft weniger gut eignen werden für unsere Städte. Und dabei spreche ich eigentlich immer nur von den besonders extremen Wuchsstandorten in der Stadt, also eben wie Straßenraum oder Stadtplätze, und nicht unbedingt vom Park, wo man durchaus noch auch solche Baumarten pflanzen können wird in Zukunft. Aber eben für die Extremstandorte werden wir auf andere Baumarten zurückgreifen müssen. Und dazu gehören eben zum Beispiel die Silberlinde oder auch die Hopfenbuche oder auch der einheimische Feldahorn und andere Baumarten, die eben aus entsprechenden Klimaregionen kommen. Ich könnte jetzt auch noch die Türkenhasel erwähnen oder die Blumenesche und andere Baumarten.
Sie sprechen sich also dafür aus, dass die Verwendung von unseren Stadtbaumarten weiter steigen soll, also eine ausdifferenzierte Auswahl existieren soll, was auch bedeutet, fremdländische Gehölze mit in das Stadtbaumsortiment reinzunehmen. Dies könnte aus ökologischer Sicht Problematiken mit sich bringen. Was spricht aber für eine Auswahl an fremdländischen Gehölzen?
Aus meiner Sicht sind es vor allem zwei Gründe. Das erste ist, dass wir robustere Baumbestände in Zukunft benötigen oder Baumbestände, die eben robust sind gegenüber den zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels. Wir können bereits heute beobachten, dass die Stadtbaumbestände in unseren Städten an verschiedenen Stellen eben nicht mehr gut wachsen. Und wir brauchen dort andere Baumarten, die besser wachsen. Das heißt, wir müssen versuchen, gezielter für unterschiedliche Standortverhältnisse geeignete Baumarten einzusetzen. Dann kann man feststellen, dass also 5 bis 10 Baumarten etwa den Löwenanteil einnehmen der verwendeten Baumarten. Und dann gibt es einen langen Rattenschwanz von anderen Baumarten, die man auch verwendet, aber sehr selten. Und man müsste deutlich mehr darauf hinarbeiten, diesen Baumbestand zu diversifizieren. Es gibt eine alte, nicht wissenschaftlich wirklich begründete Faustregel, die einmal ein amerikanischer Baumexperte aufgestellt hat, nämlich man sollte nicht mehr als 10% einer Familie, nicht 10% einer Gattung und nicht mehr als 10% einer Art verwenden in einer Stadt vom Gesamtanteil der Baumarten. Und da sind wir weit von entfernt und da müssten wir aber eben mehr hinarbeiten. Damit sollten wir jetzt anfangen, weil wir eben jetzt etwas tun müssen, wenn der Klimawandel in 30, 40 oder 50 Jahren spürbar wird. Auf der anderen Seite stellen wir aber jetzt fest, dass auch gleichzeitig auch vermutlich verursacht durch den Klimawandel, aber auch durch den Welthandel, immer mehr Schädlingsarten zu uns importiert werden. Das sind Pilzarten, die Bäume befallen, oder Insektenarten wie der asiatische Langhornkäfer, die also sich hier ausbreiten und die Bäume zum Absterben bringen, die wir bisher gepflanzt haben. Und desto mehr wir, also ein gutes Beispiel ist auch das Eschentriebsterben, desto mehr wir nur Bäume von einer Art pflanzen, desto größer ist eben die Gefahr, dass dann auch großflächig Bestände absterben. Bei dem Eschentriebsterben können wir das überall beobachten in den Städten. Das ist fast so schlimm wie früher das Ulmensterben, das ja ein ganz bekanntes Beispiel auch ist für solche Kalamitäten, die Bäume befallen können. Dass man sich mal überlegt, ob man eine Allee immer als Einbaumartenallee pflanzt oder ob man da auch stärker mischt. Auch das ist in Ordnung, wenn man dafür im Stadtquartier eben entsprechend vielfältige Baumbestände entwickelt. Also man muss da auf verschiedenen Ebenen auch das sozusagen angehen, diese Herausforderung, um zu diversifizieren. Das ist einfach fantastisch, wenn man Bäume anfängt, eben näher zu studieren, und dann sieht man die Unterschiede und die unterschiedlichen Wuchsformen einer Baumart, und dann fängt man an, Vorlieben zu entwickeln für diese oder jene Baumarten. Also ich mag zum Beispiel Eichen furchtbar gerne oder auch Walnüsse oder so etwas. Also das dann da bekommt man nochmal einen ganz anderen, natürlich einen ganz anderen Zugang zu dem Thema. Es gibt ja Wellen der Pflanzenverwendung. Einmal ist die Winterlinde, die ich jetzt schon sehr häufig genannt habe, populär. Dann wird die Platane ganz populär. Dann kommt jetzt seit neuestem die Gliditsche, also die überall gepflanzt wird, weil man sich da also anscheinend die Lösung von allen Problemen erwartet. Und das führt halt dazu, dass dann immer wieder Monobestände entstehen in der Stadt. Und man muss sich dann auch vielleicht mal überlegen, das ist jetzt noch ein zusätzlicher Aspekt, ob man eigentlich immer die traditionellen Pflanzmuster überhaupt verwenden will. Also ob man eben immer mit Alleen arbeitet oder ob man stärker mit Baumgruppen arbeitet, die dann vielleicht die Bäume, wo sich die Bäume gegenseitig besser schützen und hochziehen, also je nach räumlicher Situation, dass man da auch anfängt, etwas offener zu werden und nicht nur den traditionellen Mustern der Pflanzenverwendung zu folgen. Deswegen meine ich, dass wir eigentlich robustere Baumartenbestände oder Zusammensetzungen eigentlich benötigen. Ich habe ja auch vorhin schon das Beispiel gebracht von den unterschiedlichen Reaktionen der Baumarten wie Winterlinde oder Silberlinde auf Dürreereignisse. Auch da müssen wir sehen, dass wir Stadtbaumbestände entwickeln, die eben sozusagen unterschiedlich, wo die Baumarten unterschiedlich reagieren und unterschiedlich mit Belastungssituationen fertig werden können. Denn wir wissen ja gar nicht ganz genau, wie es in Zukunft eigentlich aussehen wird, mit welchen Belastungen wir rechnen müssen. Also gezielt pflanzen, aber auch Vielfalt fördern, sodass wir immer etwas in petto haben in unserem Stadtbaumbestand, das dann in der Lage ist, immer noch die Funktionsfähigkeit des Grüns aufrechtzuerhalten, wenn wir diese oder jene Umweltverhältnisse in Zukunft haben werden. Und das andere ist eben, der zweite Punkt ist eben auch, dass wir durch vielfältigere Stadtbaumbestände vermutlich auch einen Beitrag zur Biodiversität leisten in den Städten. Das heißt, ein unterschiedliches Angebot an Lebensräumen für Insektenarten, Vogelarten, Fledermausarten und was sonst eben auf Baumbestände auch angewiesen ist. Sie, Herr Ludwig, haben sich ja, habe ich gehört, mit dem Thema der Blutbuchen beschäftigt. Also wenn man sich nur mal so eine Baumart anschaut und was da züchterisch draus gemacht worden ist, nicht? Also aus der eigentlich, ja, sagen wir mal, also aus einer Gattung, wo es wenige Arten eigentlich gibt, und dann nimmt man nur Fagus sylvatica, unsere heimische Waldbuche oder Rotbuche, und schaut mal, was es da an Laubformen gibt, also rotlaubige Arten wie Atropurpurea oder Punicea, Atropunicea, oder dann gibt es geschlitztblättrige Baumarten wie Laziniata oder Asplenifolia, die ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Kronenbild da entwickeln. Dann gibt es säulenförmige Buchenarten, es gibt die Süntelbuche, die ganz wild wächst, es gibt die Trauerbuchen, die also da ganz eigenartige Bilder, wenn sie alt werden, erzeugen und Stimmungen erzeugen damit auch. Das ist eigentlich, denke ich, doch das, was dann einen wirklich einem Lust macht, sich mit so einem Thema wie Baum zu beschäftigen. Wenn ich dann durch eine Parkanlage gehe und da sehe, also da werden dann also eben die Rotbuchen so einge gepflanzt, dass sie also da Blickfänge bilden, oder man sieht da hinten etwas flimmern und dann weiß man eben, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ja, das ist jetzt eben so eine zerschlitzbrettige Buche oder so. Also das ist auf jeden Fall immer und das ist sicherlich nicht nur für mich, sondern das ist eben für die Bürger auch. Und bei allem, was wir tun in unserer Arbeit, versuchen wir natürlich sozusagen harte, belastbare Fakten zu erzeugen, um auch dem Politiker klarzumachen, hallo, ja, Sie müssen Bäume pflanzen, weil die Städte besonders gut kühlen oder die Biodiversität erhöhen und so weiter. Aber ich glaube, man muss das immer auch mit den persönlichen Gefühlen, die man für Bäume hegt, verbinden. Man muss aber natürlich dann eben als Wissenschaftler, finde ich, auch aufpassen, dass man eben nicht nur emotional argumentiert, weil man manchmal eben auch dann sagen muss, Thema Nachverdichtung, vielleicht muss ich auch akzeptieren, dass ich hier und da mal einen Baum fälle, weil er alt ist und hinfällig ist oder weil er nicht mehr geeignet ist in Zukunft für das Stadtklima, das wir eben haben, oder weil auch tatsächlich mal andere Belange vorgehen. Also das ist, man kann nicht nur dann auf die Barrikaden gehen und sagen, ich liebe die Bäume, sondern man muss dann schon auch rational und nüchtern argumentieren können.
Sie hörten den Podcast Debatten um Rabatten der Leibniz-Universität Hannover. Philipp Ludwig interviewte Stefan Pauleit zum Thema Welche Bäume werden in den Städten in Zukunft wachsen? Danke fürs Zuhören, sagt Bettina Oppermann.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.